Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 10. März, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Abend, Frau Kneißl.
Guten Abend, lieber Flavio von Witzleben.
Ja, Frau Kneißl, wir treffen uns heute mal ausnahmsweise etwas später. Das liegt daran, dass Sie derzeit auf Touren sind. Sie haben mir gerade erzählt, Sie befinden sich in unmittelbarer Nähe oder vielleicht doch etwas weiter entfernt. Was die Distanzen angeht, ist man da bei Russland, hat man da immer etwas andere Vorstellungen als bei uns in Deutschland von Murmansk.
Tausend Kilometer sind es noch nach Murmansk, aber ich bin heute schon 500 Kilometer gefahren. Ja, und
was treibt Sie dort unten hin, Frau Kneißl?
Karelien. Es ist, ich habe am Montag spontan mich entschlossen, mit einer Kollegin Richtung Karelien aufzubrechen, weil der 8. März ist ein Feiertag und wir sprechen hier am Freitagabend. Das heißt, wir haben ein verlängertes Wochenende. Gilt nicht nur für die Frauen, sondern auch für die Männer Russlands. Das ist ein großer Feiertag. Ganz St. Petersburg und auch in vielen anderen Straßen sieht man Frauen mit Blumensträußen. Also man wünscht sich einfach einander einen wunderbaren Welttag der Frau. Und der 8. März ist in Russland ja doch als eine Art Frühlingsbeginn gesehen. Also es ist ein Erbe aus Sowjetzeit. Aber ich glaube, der Frauentag, so viel ich das mittlerweile begriffen habe, ist mehr als das. Es geht um Neubeginn, um Frühling, um Freude machen. Und ich habe heute sehr, sehr viele nette Nachrichten erhalten. Gestern im Büro unendlich viele Blumen bekommen und Schokolade. Und diese Reise nach Karelien, das ist eine Region Russlands, die sich gewisserweise Finnland und Russland teilen als Region. Also es gibt das Finnisch und das Russisch Karelien. Und es ist der noch nicht ganz hohe Norden Russlands, aber es ist doch nördlich vom Leningrader Oblast. Eine wunderschöne skandinavische Region, reich an Wikingererbe, viele alte Klöster, die bis ins 11., 12., 13. Jahrhundert zurückreichen. Und wir sind jetzt in Petrozavodsk gelandet, das ist die regionale Hauptstadt. Murmansk von hier sind noch knapp 900 Kilometer. Also Murmansk, das hebe ich mir für ein andermal auf. Aber ich kann mich aus der Geografiestunde erinnern. Murmansk, das ist der einzige eisfreie Hafen. Also das habe ich so im Hinterkopf noch als Geografiewissen verschüttetes. Und Murmansk und Archangelsk, das ist dann wirklich der hohe Norden, vielleicht eines Tages. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass es mit dem Auto möglich ist, weil zu Fuß bin ich noch nicht so flott. Ich gehe noch verlangsamt. Aber ich habe glücklicherweise in dem Auto, das ich hier gekauft habe, eine Automatik. Sonst wäre das vielleicht auch nicht so gut möglich mit dem noch etwas anledierten Knie. Aber mit der Automatik und der Arzt, ich hatte am Dienstag eine Kontrolle, hat gesagt, ja, ich kann probieren, Auto zu fahren. Und es klappt. Es klappt. Also Autofahren geht leichter. Ich habe mich heute wunderbar gefühlt, trotz der langen Reise. Ich war einfach glücklich, wieder am Steuer meines Autos zu sitzen.
Ja, Frau Kneißl, Sie sind sehr viel unterwegs. Sie waren jetzt auch letzte Woche in Sotschi bei den Weltjugendspielen, an denen über 20.000 junge Führungskräfte aus mehr als 800 Nationen, Russen, Asiaten, Afrikaner und Lateinamerikaner teilgenommen haben. Es gilt als das größte Jugendfestival der Welt. Dort haben Sie, Frau Kneißl, auch eine Rede gehalten, bei der Sie sich besorgt gezeigt haben über das anhaltende Verschwinden von Recht und Freiheit in den EU-Ländern. Ja, Frau Kneißl, was können Sie unseren Zuhörern über das Treffen in Sotschi berichten und was waren die Kernaussagen Ihrer Rede, die Sie gehalten haben?
Also wie Sie schon wesentlichen Eckdaten beschrieben haben, 20.000 junge Menschen aus allen Herren Länder eine wirklich gute Stimmung. Also ich habe mit jungen Menschen sowohl aus jetzt Westafrika, Mosambik, Angola, sehr, sehr viele Lateinamerikaner gesprochen, viele Brasilianer, die mich auch darauf ansprachen, dass ich in Brasilien sehr populär sei. Das war für mich völlig neu. Ich habe noch nie mit irgendeinem brasilianischen Medium gesprochen. Und ich habe dann den einen, es war ein junger Universitätsprofessor, gefragt, wieso Brasilien? Er sagte, ja, sie sind in Brasilien einfach sehr populär. Man hört ihre Interviews, man verfolgt ihren Werdegang so, weil ich einfach eine andere Meinung zu Russland habe. Und das hat mich dann sehr gefreut, weil das war mir wirklich überhaupt nicht bewusst, dass ich in Deutschland, Österreich eine schlechte Presse habe, in der Türkei eine gute, in Russland eine sehr gute. Das war mir soweit bewusst, aber von Brasilien hatte ich keine Ahnung. Und es waren sehr engagierte und auch, was mir gefallen hat an der Art und Weise, wie die jungen Teilnehmer sich verhielten. Ich war insgesamt 3 Tage dort. Anders als ich das jetzt aus Österreich kenne, wo kleinere Jugendveranstaltungen sind, aber wo beispielsweise, wenn man jetzt gewisse, wie Forum Alpbach oder so nimmt, da tauchen dann auch immer wieder gerne hunderte junge Menschen auf. Die sind aber wirklich vorwiegend bei solchen Konferenzen wegen des sogenannten Networking. Das heißt, die kommen, um jemanden zu kennen, der ihnen nützlich werden könnte. Ja, das ist so der Zugang. Die jungen Leute, die hier jetzt waren bei den Vorträgen, die waren wirklich interessiert. Keiner hat auf seinem Mobiltelefon herumgetippt. Sie haben zwar dazwischen Fotos und Videos gemacht, aber ansonsten haben sie wirklich aufmerksam zugehört und sehr, sehr kompetent dort Fragen gestellt. Also wir haben dann noch im kleineren Kreise viel debattiert. Thema meines Vortrags war Sanktionen als Symbol für politischen Misserfolg, indem ich eben auch über das Verschwinden von Rechtsstaat, Recht und Freiheiten sprach. Und ich hatte dann am Nachmittag noch eine weitere Veranstaltung rund um die Frage, ja, welche Rolle können junge Menschen einnehmen im weltweit und im Russland von heute und morgen. Das war mehr eine Debatte mit Firmenvertretern. Aber die Fragen waren sehr, sehr gut und sozusagen der Grundtenor meines Vortrages zu den Sanktionen lief darauf hinaus, was uns beiden und vielen unseren Hörern ohnehin bekannt ist. Die Sanktionen treffen mehr diejenigen, die sie verhängt haben, als Russland, gegen das eben diese 17.000 Sanktionen gestartet wurden. Und ich besprach insbesondere vor dem Hintergrund des 13. Sanktionenpakets eben auch die Tatsache, dass jetzt die Zinserträge der eingefrorenen russischen Nationalbank, da sprechen wir von 11 Milliarden Dollar ungefähr, also 300 Milliarden wurden eingefroren. Aufgrund des aktuellen Zinssatzes sind daraus jetzt Erträge von rund 11 Milliarden entstanden. Und diese hat ja die Europäische Kommission und hat der Europäische Rat insgesamt jetzt bereits sozusagen für den Verwendungszweck Aufrüstung von Ukraine freigegeben. Bei der Beschlagnahmung, also der eigentlichen Verwertung der 300 Milliarden Vermögen der russischen Nationalbank, da konnte man sich nicht einig werden, weil man dann doch noch etwas zögerte, naja, wie verhält es sich da mit dem Recht? Aber ging es nach der Kommission, wären die sozusagen drauf und dran, auch dieses zu nehmen. Die Beschlagnahmung von Zentralbankvermögen ist ein absolutes No-Go. Als das im Frühjahr vor 2 Jahren in Angriff genommen wurde, haben sich doch viele Staaten, wie beispielsweise die Volksrepublik China, aber auch Saudi-Arabien gefragt, das könnte uns auch passieren. Und es hat an sich eher eine Neuordnung eines globalen Währungskorbes Auftrieb gegeben. Das heißt, es sind jetzt doch mehr Staaten bereit, aus US-Dollar-Reserven auszusteigen und beispielsweise ihre Bodenschätze wie Saudi-Arabien vermehrt in Yuan oder in anderen Währungen zu handeln. Das ist eine der Folge. Ich habe unter anderem aber auch in meinem Vortrag bin ich auf die Sportsanktionen eingegangen, weil die treffen ja eben auch junge Menschen. Und meines Erachtens handelt es sich bei diesen Verboten, wie beispielsweise jetzt im Sommer 2024 an den Sommerspielen in Paris nicht teilnehmen zu dürfen für die miesesten Sanktionen, weil Wirtschaftssanktionen, da gibt's immer, da gab's immer Schmuggel, ja, das, egal ob das jetzt Irak war, 1990er Jahre, Iran, das funktioniert irgendwie. Wirtschaftssanktionen bringen nichts, Waffensanktionen bringen nichts, das hat man bei Südafrika gesehen. Dort wurde sozusagen das Chemiewaffenarsenal von Israel und den USA aufgebaut. Aber Sportsanktionen sind wirklich garstig, weil man ist nur einmal 20 und wenn man jetzt ein olympischer Schwimmer ist und sozusagen seine Bestzeit hat mit 20, 21, dann möchte man nicht in 10 Jahren bei Olympischen Spielen schwimmen, sondern jetzt, ja. Und dass den russischen Sportlern es untersagt ist, an den Sommerspielen teilzunehmen in Paris, ist mehr als bedauerlich. Es ist wirklich ein Schlag ins Gesicht der Sportwelt und steht absolut im Widerspruch zum olympischen Geist. Also darüber haben wir dann auch noch debattiert.
Und vor Ort war auch der russische Präsident Putin. Er hat eine Rede gehalten und sich auch anschließend in einem Panel den Fragen des Publikums gestellt. Am bemerkenswertesten dabei fand ich die Frage eines deutschen Teilnehmers, der ihn in deutscher Sprache fragte, wie Deutschland seine Souveränität wiedererlangen könne. Daraufhin erinnerte Putin in diesem Zusammenhang an die Worte des ehemaligen Bundespräsidenten Wolfgang Schäuble, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg niemals souverän gewesen sei. Er sagte, ich zitiere ihn einmal, genau das ist das Problem des heutigen Deutschlands. Vielleicht ist es nicht einmal ein Problem, sondern das Unglück des heutigen Deutschlands. Darüber hinaus führt er aus, dass Russland und Deutschland immer dann große Erfolge erzielt hätten, wenn sie zusammengearbeitet haben und bezeichnete die gegenwärtige Zeit, die vergangenen Zeiten als goldene Zeiten in der gemeinsamen Geschichte der beiden Länder. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie denn den Auftritt von Putin verfolgt und sind Sie ihm womöglich auch persönlich begegnet?
Nein, ich bin ihm nicht begegnet. Ich war Samstag bis Montag dort und ich glaube, er traf am Dienstag oder Mittwoch ein. Also da war ich schon wieder im Büro. Ich habe nur seine Eröffnungsrede, die wurde via Bildschirm übertragen, aus Moskau gesehen. Aber bei diesen Mega-Veranstaltungen, das sind ganz klar eingetaktete Termine und Vorrang hatten hier junge Studenten. Ich würde sagen, es war für ihn ein schöner Kontrapunkt zu sonstigen anderen doch eher schwierigen Themen, die fast zeitgleich stattfinden. Also wenn man sich auch ansieht, apropos Deutschland, auch heute vor einer Woche, wir sprechen jetzt am Freitag hier miteinander, wurde das abgehörte Gespräch dieser vier Luftwaffenoffiziere mit sozusagen aufgenommen und die russische Regierung hat an sich der deutschen Regierung die Rute ins Fenster gestellt und gesagt, wir wünschen uns bis kommenden Montag, also den 11. März, Aufklärung. Ja, wir wollen eine Stellungnahme hören. Und ich glaube, wenn der russische Präsident Wladimir Putin und auch viele andere Regierungsmitglieder, es waren Kulturminister, Wissenschaftsminister, also es war an sich die gesamte Riege dort, auch der Außenminister Lavrov, wenn die dann mit jungen Leuten debattieren können, mit jungen Europäern, mit jungen Asiaten, dann ist das zweifellos für all diese Herrschaften ein angenehmes Alternativprogramm zu dem, was sie sonst absolvieren müssen, gerade in diesen Tagen.
Ja, Frau Kneißl, Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, während unserer oder kurz nach unserer Aufzeichnung des Podcasts vergangene Woche hat die Chefin des russischen Senders Russia Today, Margarita Simonyan, brisante Tonaufnahmen veröffentlicht. In dem Mitschnitt ist ein internes Gespräch deutscher Bundeswehroffiziere zu hören, das sich unter anderem mit der politisch überaus heiklen Frage befasst, ob die Bundesregierung Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern sollte. Das Gespräch soll am 19. Februar geführt worden sein. Dabei haben sich der Brigadegeneral der Luftwaffe der Bundeswehr, Frank Krefe, der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhards, sowie zwei Mitarbeiter des Zentrums Luftoperation in einem Gespräch unterhalten, das dann eben veröffentlicht worden ist. Man kann es auch nachhören bei Twitter. Es hat knapp 37 Minuten. Das Verteidigungsministerium hat kurze Zeit später auch die Echtheit bestätigt. Und ja, in diesem sehr, in einem Gespräch, das wirklich tiefe Einblicke gewährt, wird ganz offen über die deutsche Beteiligung an einem Anschlag auf die Krimbrücke gesprochen. Es werden aber auch brisante Informationen preisgegeben, wie die Tatsache, dass sich britische und US-amerikanische Militärs vor Ort in der Ukraine befinden. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius kommentierte in einem Interview den Vorfall wie folgt. Ich will ihn einmal zitieren, da ich diese Aussage wirklich sehr bemerkenswert finde. Er sagte, das war ein theoretisches Gespräch zwischen Militärgenerälen, ohne Entscheidung, ohne konkrete Pläne, so wie bei allen in den letzten Monaten in Deutschland. Wie und wo könnte Taurus helfen? Wer will liefern oder nicht? Es ist nur eine Diskussion zwischen professionellen Experten, aber nicht mehr. Ja, Frau Kneißl, was sagen Sie zu diesem Statement von Boris Pistorius, dem deutschen Verteidigungsminister, der immerhin als der beliebteste Politiker in Deutschland gilt? Wie schätzen Sie generell diesen sogenannten Abhörskandal ein? Und vielleicht letzte Frage noch, Sie haben es schon so ein wenig skizziert, aber wie waren die Reaktionen auch in Russland auf diesen Skandal?
Also dieser Satz von Boris Pistorius ist mehr als entlarvend. Es zeigt eine Geisteshaltung oder eine Ungeisthaltung, die einen eigentlich nur baff zurücklässt. Weil Boris Pistorius, der ja auch vor einigen Wochen Begriffe wie Deutschland muss wieder kriegstüchtig werden in den Mund nahm, bedient sich auch sonst hier eines Vokabulars und einer Haltung, die also, ja, mich lässt sie baff zurück, weil es wurde in diesem Gespräch in allen Einzelheiten beraten, wie viel Marschflugkörper braucht man für die Krimbrücke. Die Krimbrücke ist ein ziviles Ziel, ja. Das ist Infrastruktur, zivile Infrastruktur. Das ist nicht jetzt ein Militärflughafen oder eine Abschussrampe, ja. Und da fahren Autos drüber, so wie auch schon bei der ersten Bombardierung der Krimbrücke, ja, Touristen ums Leben gekommen sind, Menschen, die unterwegs waren in ihren PKWs. Und da diskutieren vier deutsche Luftwaffenoffiziere, wie viel Marschflugkörper sie brauchen. 10 oder 15 oder wie viele? Und der Bundesminister für Verteidigung hat nichts anderes zu sagen, als das sei ein ganz normales also ganz normale Besprechung. Ich habe in meiner ersten Reaktion in einigen Interviews gesagt, und das kam wirklich sozusagen aus der Tiefe meines Herzens, ohne jetzt mir lange Gedanken zu machen über diese ganze Sache. All diese Soldaten, und das sind nicht irgendwelche Soldaten, ja, das sind Leute, die hochrangig sind, und die Luftwaffe ist sowas wie die Kavallerie von ehemals, das ist also sozusagen die Crème de la Crème, die Elite. Und all diese Leute, die die Generalstabskurse absolviert haben, ihre Soldatenlaufbahn müssen zumindest einmal, wenn nicht mehrmals, Kriegsvölkerrecht gehört haben. Ja, also da geht es um humanitäres Völkerrecht, wie es heute heißt. Vor 45 nannte man es noch das Kriegsvölkerrecht. Und da wird an sich ganz klar den Soldaten gelehrt, was sind militärische Ziele und was sind zivile Ziele. Und für die Analphabeten sind, macht man dann große Zeichnungen. Also da werden Spitäler und Häuser gezeigt und die sind durchgestrichen. Militärische Ziele eben sind mit grün abgehakt. Und ich sage das ganz bewusst hier und jetzt ohne irgendeinen Sarkasmus, weil ich habe selbst diese Kurse gehalten mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, und wir haben diese Bilder genommen für Analphabeten eben, ja. Und es gibt sozusagen Material in allen Unterlagen, so dass man es auch Stammeskämpfern, Terroristen, wie auch immer sozusagen, dass man sie lehren kann, den Unterschied, ja. Und ich habe das Thema rund 10 Jahre an der Hauptuni Wien unterrichtet und dann auch später im Libanon. Und ich habe meine Erfahrung als jemand, der auch rund 17 Jahre an der Militärakademie in Wiener Neustadt und auch an Generalstabskurse unterrichtete in Wien, immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es an Grundlagen der Kriegsführung bedauerlicherweise offenbar vielen fehlt, ja. Und dass man hier ein höheres Sensorium hat, beispielsweise in Bürgerkriegsländern wie Libanon oder Kolumbien, wo ich auch mit IKK Personal zu tun hatte. Und dort ist an sich das Rechtsbewusstsein und auch das Unrechtsbewusstsein besser ausgeprägt als im deutschen Sprachraum. Weil es geht hier vor allem um Unrechtsbewusstsein. Also weder Pistorius noch diese vier Offiziere haben auch nur einen Hauch von Unrechtsbewusstsein. Und ich darf so weit gehen, dass sowohl ein Pistorius als auch diese vier Soldaten vor einem Kriegsvölkerrechtstribunal, ja, also nehmen wir jetzt mal Situation Jugoslawienkrieg, Ruanda oder andere größere Ereignisse der letzten Jahrzehnte, wenn Soldaten derart sprechen und sagen, wir bereiten uns jetzt vor auf den Angriff auf ein ziviles Ziel, ja, bei einem Jugoslawien-Tribunal hätten die ihre 10, 15 Jahre aufgefasst.
Ja, und der Verteidigungsminister Pistorius hat jetzt auch schon angekündigt, dass es zunächst keine personellen Konsequenzen geben muss mit Bezug auf den Luftwaffenchef, der die Besprechung angesetzt und geleitet hat, sagte der Minister, ich zitiere ihn einmal, er will niemanden seiner besten Offiziere für Herrn Putin opfern. Ja, Frau Kneißl, müsste es nicht Ihrer Ansicht nach jetzt sofort zu politischen Konsequenzen kommen und nicht zumindest mal über den Rücktritt des Verteidigungsministers Pistorius offen nachgedacht werden?
Absolut. Also wenn Bundeskanzler Scholz sich an die deutsche Verfassung, ans Grundgesetz, ja, wir haben ja sonst das deutsche Grundgesetz da als wesentlichen Rahmen für eine Verfassung, und wenn er sich an die geltenden Völkerrechtskonventionen daran ausrichtet, seine Politik, wie beispielsweise Genfer Konventionen zur Kriegsführung von 1949, die hat alle Deutschland ratifiziert und umgesetzt in nationales Recht, dann ist ein Pistorius rücktrittsreif.
Ja, und in dem abgehörten Gespräch sprechen die Offiziere auch vom sogenannten Reach-Back-Verfahren. Das wird in der militärischen Fachsprache wird damit die Einsatzoperation aus dem Heimatland bezeichnet. Bei Marschflugkörpern heißt das, dass die gesamte Programmierung der Einsatz- und Zieldaten nicht vor Ort in der Ukraine, sondern in diesem Fall, den die Offiziere besprochen haben, von den Briten in Großbritannien vorgenommen wird. Zusätzlich unterstützen die Briten, so führt es General Gerhards in dem veröffentlichten Gespräch aus, die Ukraine auch noch vor Ort. Das ist eine direkte Kriegsbeteiligung Großbritanniens. Und wenn diese Aussage von Gerhards korrekt ist, dann wurden auch zahlreiche Einsätze in der Vergangenheit mit Marschflugkörpern auf die russische Schwarzmeerflotte, auf die Eisenbahnbrücke auf der Krim von britischen Boden aus geplant. Ja, Frau Kneißl, kann man denn jetzt nach diesem veröffentlichten Gespräch davon sprechen, dass Großbritannien, Deutschland und die USA, Sie sprechen auch über zivile Soldaten oder Soldaten, die vor Ort in Zivil rumlaufen. Kann man davon sprechen, dass wir hier direkt an diesem Krieg beteiligt sind?
Ja, also Ihren Ausführungen kann ich nur beantworten mit einem klaren Ja. Und wir hatten ja auch in unserer Sendung vor einer Woche gesprochen eben über die langen Verbindungen, die zu früheren ukrainischen Regierungen auf CIA-Ebene schon gegeben waren. Ich hatte eben meinen Eindruck ausgeführt aus einem Gespräch, als ich in Kiew war im März 2018. Und da war klar, dass also ein Mike Pompeo, ehemaliger CIA-Chef, als der dann der neue Außenminister der USA wurde, über beste Beziehungen zur damaligen ukrainischen Regierung bereits verfügte. Und es ist kein Geheimwissen mehr, dass verschiedenste Special Forces, also vor allem der britischen Seite, ab 2014 oder vielleicht auch schon zuvor als Ausbildner tätig waren. Und diese Ausbildung machten sie, glaube ich, nicht nur auf britischem oder deutschem Boden, sondern wahrscheinlich auch auf ukrainischem Boden. Und Spezialkräfte sind Teil der Truppe, also sind Teil der britischen, vielleicht auch der deutschen Kräfte. Ich weiß es nicht, wer aller sonst noch sozusagen hier mitgewirkt hat, lange vor dem 24. Februar 2022. Und Olaf Scholz wurde ja heftig kritisiert vor rund 10 Tagen, als er in seiner ersten medialen Reaktion Nein zu Taurus sagte, weil dann müssten deutsche Truppen sozusagen Stiefel, Boots on the ground, die müssten dann sozusagen tätig sein, so wie das sich ja auch bei den französischen und britischen eben Einsätzen verhält. Und dafür bekam eine scharfe Rüge aus London und Paris, weil er sozusagen, weil ihm das ausflapste, was Allgemeinwissen ist.
Frau Kneißl, Sie haben das Ganze jetzt vor Ort in Russland verfolgt. Ich für meinen Teil verfolge ja immer noch die deutschen Mainstream-Medien, zumindest in Teilen. Dort wurde das Ganze jetzt so geframed, dass man sich eben darüber empört hat, dass es Russland scheinbar möglich ist, ein Gespräch von deutschen Generälen abzuhören und hinterher dann auch zu veröffentlichen. Das heißt, die Empörung ist dahingehend gesteuert, in Anführungsstrichen, dass man jetzt eben sagt, wie konnte es überhaupt möglich sein, dass Russland dieses Gespräch abgehört hat, dass der Geheimdienst dazu in der Lage war. Und es wird aber viel weniger auf die tatsächlich gemachten Aussagen eingegangen. In den Artikeln, die ich jetzt im Zuge der Recherche unseres heutigen Podcasts gelesen hatte, ging es kaum darum, was die besprochenen Inhalte waren, zumindest die brisanten besprochenen Inhalte, die auch gerade von mir zitiert worden sind. Also Frau Kneißl, wie wurde in Russland darauf reagiert? Was hat die politische Elite dazu gesagt? Aber was wird auch in der Bevölkerung dazu gesagt? Was sind die Reaktionen?
Es herrscht blankes Entsetzen. Also ich glaube, es hat hier einen Pegel erreicht, wofür einfach ja die Kommentatoren überschlagen sich. Es hat jeder dazu in irgendeiner Weise Stellung genommen. Also von der Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa bis zu Sprecher des Kremls. Also es war der Grund nur als Ansicht, Deutschland bereitet den Krieg gegen Russland vor. Und etwas, was ja in Deutschland nie diskutiert wurde, und dafür fehlte immer das Sensorium, was bedeutet überhaupt der Einsatz von deutschen Panzern gegen Russen, das war schon eben im Vorjahr ein großes Thema. Und was bedeuten jetzt derartige Gespräche und derartige Vorbereitungen? Ich war vor 2 Tagen über Video zugeschaltet zu einer TV-Debatte des ersten Kanals, wo Dimitri Simons der Kommentator ist. Und Dimitri Simons war selbst Dissident, wenn man so will. Er ging in den, ich glaube, 70er Jahren als damaliger Student in die USA, hat dann dort einen größeren Think Tank geleitet und war offenbar auch, glaube ich, in irgendeiner Form im Beraterkreis von Ronald Reagan tätig, ist aber dann vor einigen Jahren, ich glaube, es war auch erst vor 3 Jahren, ist er mehr oder weniger aus den USA weg. Ich glaube, ja, er ist einfach jetzt wieder in Russland und er leitet eine große TV-Sendung, die nennt sich Bolschoi Igra, das große Spiel. Da geht es immer wieder um geopolitische Themen. Und das war die letzten Tage dort das Thema schlechthin. Also Deutschland bereitet einen Krieg gegen Russland vor. Und die Grundstimmung in Russland ist die, dass es zu einer größeren Auseinandersetzung offenbar kommt, weil Deutschland diese will.
Was glauben Sie denn, welche weiteren politischen Konsequenzen dieses abgehörte Gespräch jetzt haben wird, Frau Kneißl?
Von russischer Seite?
Von russischer Seite primär, ja.
Also ein weiterer, unter Anführungszeichen, interessanter Punkt war, am Donnerstag hätten die 27 EU-Botschafter zu einem Termin zu Außenminister Lavrov ins russische Außenministerium kommen sollen. Er hatte sie eingeladen. Vielleicht war das Thema, ja. Könnte ich mir vorstellen, dieses Gespräch und alles, was da rundherum passiert und die Tatsache, dass immer mehr NATO-Soldaten in der Ukraine tätig sind. Ich weiß jetzt nicht, was das Thema war. Jedenfalls, er hatte die 27 EU-Botschafter plus den EU-Vertreter, also insgesamt 28 Diplomaten, ins russische Außenministerium gebeten. Normalerweise kommt man einer solchen Einladung des Außenministers im Gaststaat nach. Ja? Also was hier passierte, war Folgendes. dass die EU-27 in ihrer Gesamtheit den Termin absagten. Und das ist ein weiterer großer Affront gegen die russische Regierung, gegen das Gastland Russland als Diplomat, weil man so etwas einfach nicht tut. Ja? Diplomaten sind da, Botschafter sind da, um Gesprächskanäle aufrechtzuerhalten. Und wenn man jetzt eine Einladung des Außenministers bekommt, dann kommt man wieder nach. Ja? Die EU-Botschafter sagten, das ist alles nur Propaganda, wir wollen uns da keine Lektionen geben lassen und haben alle miteinander gesagt, wir gehen nicht. Das wird Konsequenzen haben, also das hat das Außenministerium auch schon angekündigt und welche entzieht sich meinem Wissen, aber könnte sein, ja, ich sage, ich rede jetzt mal nur so ins Blaue hinein, ja, dass es sogar vielleicht zu einer Ausweisung dieser Botschafter kommen wird. Weil man fragt sich dann, wozu sind die da? Ja, man kann das auch unterschrauben auf eine niedrigere Ebene. Wir hatten ja in den Jahren vor dem Beginn der Invasion in die Ukraine eine ständige Eskalation von wechselseitigen Ausweisungen von Diplomaten, immer mit dem Vorwurf, ja, die seien alle nur Spione. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Aber sozusagen das verbliebene Personal und die Moskau ist ein wichtiger Botschafterposten. Also wer nach Moskau geht, ist nicht irgendwer, sondern das sind meistens ausgewählte Persönlichkeiten, die nach einer langen Laufbahn sozusagen ihre Krönung haben als Botschafter in Moskau oder in Washington. Das sind sozusagen die Spitzenposten. Und was sich hier gerade abgespielt hat, ist ein ganz bemerkenswertes, bedauerliches Fallbeispiel für wie Diplomatie eben nicht zu gestalten ist.
Ja, und Stichwort Diplomatie, der französische Premier Macron war diese Woche in Prag und hat sich dort erneut geäußert hinsichtlich einer Unterstützung von der Ukraine. Wir hatten ja schon letzte Woche über seine Aussage gesprochen, dass er Bodentruppen in die Ukraine zumindest nicht mehr als rote Linie sieht. Jetzt war er in Prag. Er sagte dort, ich zitiere ihn einmal, wenn wir jeden Tag erklären, was unsere Grenzen gegenüber jemandem sind, der gar keine hat und diesen Krieg angezettelt hat, kann ich Ihnen schon sagen, dass der Geist der Niederlage sich einschleift. Wir nähern uns gewiss einem Moment unseres Europas, in dem es angebracht ist, nicht feige zu sein. Ja, Frau Kneißl, Sie als Diplomatin, können Sie das einmal für unsere Zuhörer übersetzen? Was meint Macron, wenn er davon spricht, dass man nicht mehr feige sein muss?
Ja, also manche haben das interpretiert an die deutsche Adresse, ja. Also sozusagen, ja, die Deutschen trauen sich nicht, ihre Marschflugkörper zu schicken. Die Deutschen brauchen immer länger und wir würden sozusagen schneller schon marschieren. Also es wird von verschiedensten Kommentatoren, ich spreche jetzt gar nicht von den russischen, sondern ich sage jetzt das, was in französischen und deutschen Tageszeitungen, Kommentatoren, Politico und so weiter in den letzten Tagen geschrieben war, das alles ist sozusagen eher eine direkte Rüge an Scholz gerichtet. Also sozusagen auch Deutschland müsste sozusagen hier jetzt schneller marschieren und an erster Front marschieren, während aus unserer vorigen Tagesordnungspunkt sozusagen die russische Wahrnehmung die ist, Deutschland bereitet bereits im Detail einen Krieg gegen Russland vor.
Ja, Frau Kneißl, auch der US-Präsident hat jetzt diese Woche sich geäußert bei der Rede zur Lage der Nation. Er hat dabei den Kongress zur Freigabe von Hilfen für die Ukraine aufgefordert und auch angesichts der dramatischen Lage im Gazastreifen hat er sich geäußert und an die israelische Regierung zu Zurückhaltung aufgefordert. Immer wieder grenzte er sich bei seiner Rede auch bei verschiedensten Themen der In- oder der Außenpolitik, aber auch von seinem Herausforderer Donald Trump ab. Zwar nannte er Donald Trump nicht namentlich, ließ aber keinen Zweifel daran, wen er meinte. So verurteilte Biden explizit Trumps Aussagen zur NATO. Er sagte, nun, mein Vorgänger, ein ehemaliger republikanischer Präsident, sagte zu Putin, Zitat, mach, was du willst, das sagte Biden und fügte weiter an, ich denke, das ist unerhört, gefährlich und inakzeptabel. Trump hatte jüngst noch bei einem Wahlkampfauftritt deutlich gemacht, dass er NATO-Bündnispartner mit geringen Verteidigungsausgaben im Fall eines russischen Angriffs keine Unterstützung gewähren würde. Biden sagte jetzt, wir müssen Putin die Stirn bieten. Ja, Frau Kneißl, haben Sie diese Rede von Joe Biden überhaupt verfolgt? Und falls ja, was sind Ihre Gedanken dazu?
Nein, ich habe also, was die USA angelangt, habe ich nicht über Tuesday verfolgt, also auch nur gelesen aus der Ferne, dass sozusagen jetzt Trump alle Karten in der Hand hat und die Frage ist, was passiert mit den Stimmen von Nikki Haley. Also das ist alles, was ich zu den USA sagen kann. Mir ist das wirklich entgangen, was Biden hier jetzt zu sagen hatte. Aber formulieren Sie mal so für uns alle, ja. Die USA sind mit sich selbst beschäftigt. Die haben Anfang November Präsidentschaftswahlen. Und der US-Kongress hat ja bekanntermaßen schon vor Monaten angekündigt, er wird keine weiteren großen Hilfspakete und Militärpakete für die Ukraine schnüren. Daher springen jetzt sozusagen die Europäer in die Bresche, die sich jetzt mittlerweile alle auch vor einer Rückkehr von Trump bereits fürchten. Und das ist sozusagen das Thema schlechthin, war es ja auch in Davos. Und daher würde ich sagen, sind die USA für die nächsten 6-7 Monate, und da muss man ja immer auch dazu rechnen, wie lange es dauert, bis eine Administration sich sozusagen neu eingearbeitet hat, bis die neuen Abteilungsleiter und sozusagen Verwaltungsinstanzen, Minister bestellt sind, das dauert. Und die USA haben sich jetzt mal verabschiedet, ja. Also so sehe ich das,
ja. Ja, Frau Kneißl, vielleicht abschließend noch, es liegt ja jetzt ja wieder wirklich eine heiße Woche hinter uns und man hat so das Gefühl, es wird weiter an der Eskalationsspirale gedreht, jetzt eben mit dem abgehörten Gespräch, was veröffentlicht worden ist, die Aussagen von Macron, der Fakt, dass man mittlerweile, glaube ich, ganz offen sagen kann, dass Deutschland Kriegspartei ist in diesem Krieg in der Ukraine. Also wie glauben Sie, wie geht's da jetzt weiter? Wird sich das noch alles weiter zuspitzen oder glauben Sie, dass da womöglich doch noch irgendjemand bald erkennen wird, dass wir so nicht weitermachen können? Wie sind da Ihre Aussichten jetzt?
Ich wüsste nicht, wer das Gegenüber für Moskau sein kann. Ja? Also das Gegenüber für Moskau kann nur Washington sein. Nun, wie ich gerade beschrieben habe, ist Washington mit sich selbst beschäftigt, ja. Da kann jetzt nicht der Biden sozusagen ausrücken und sagen, wir sehen dieses so oder so. Und die haben sich auch alle sehr gegen Russland aus dem Fenster gelehnt. Erinnern wir uns daran, Biden hat ja auch schon vor Jahren Präsident Putin einen, was er sich Ganoven genannt, den man erschießen müsste oder so ungefähr. Ja, also das ist die Sprache von Biden. Daher, wer ist das Gegenüber? Also meines Erachtens wird Moskau sich nur mit Washington unterhalten und kann sich auch nur mit Washington unterhalten, weil die Auseinandersetzung in der Ukraine ist ja nicht eine Auseinandersetzung jetzt Ukraine versus Russland. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich das so aus der russischen Sicht sehe, sondern das ist aus all dem, was wir heute Abend diskutierten, ja nachvollziehbar. Wir haben es hier mit NATO-Kontingenten zu tun. Und diese NATO-Kontingente stehen in gewisser Weise unter einem US-amerikanischen Oberbefehl.
Ja, und man hat zunehmend den Eindruck, dass es in erster Linie die westlichen Staaten sind, die eben diesen Krieg in der Ukraine forcieren und mit aller Macht versuchen, dass eine friedliche Lösung nicht zustande kommt. Ja, Frau Kneißl, für diese Woche soll es das gewesen sein. Ich bin mir sicher, bis nächste Woche wird wieder einiges geschehen sein. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut und ich freue mich. Bis nächste Woche, Frau Kneißl.
Ja, vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben, unseren Zuhörern auch alles Gute. Und ich bin froh, dass wir uns heute Abend hier so gut sprechen konnten, weil ich bin sozusagen mit letzter Kraft nach. Es waren nicht so viele Kilometer, aber es waren fast 8 Stunden Autofahrt. Aber ich bin froh, dass alles gut gegangen ist.
Und auch von meiner Seite, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr hier heute wieder mit dabei wart. Und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.